Ich habe schon eingeschaltet.
Ja. Gut. Halleluja. Wir preisen Gott, dass wir heute Morgen hier sind. Und wir freuen uns, dass wir in eurer Mitte sein dürfen, dass Gott uns gesegnet hat und dass Gott auch noch mehr Segen für uns alle hier bereithält.
Ich weiß, dass wir alle ein Verlangen haben, Gott zu dienen. Alle, die wir hier sind, wirklich Gott erleben wollen, in unserem eigenen Leben und auch in unserer eigenen Familie, in unserer eigenen Stadt und auch in unserem eigenen Land, Deutschland. Wir freuen uns, dass wir hier sind und wir denken, dass Gott wirklich etwas Großes auch in Deutschland wieder vorhat. Gott ändert sich nie. Gott bleibt immer der Gleiche. Er sagt, ich bin derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und das ist das Wunderbare, dass wir nicht Angst haben brauchen, dass wir das, was wir hier in diesem Wort lesen, dass das heute nicht mehr gilt, sondern das, was wir gelesen haben und lesen werden, ist immer noch Realität und immer noch aktuell. Gott ist derjenige, der sich nicht ändert. Sein Wort ändert sich nicht und somit auch seine Handlung nicht. Viele denken, ja, das Neue Testament, ich hätte mal gerne da gelebt, als Jesus auf der Erde war. Als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war und Zeichen und Wunder geschehen sind, wie wir sie hier in den Evangelien lesen. Da hätte ich bei sein mögen. Da wäre es nicht schwer gewesen, zu glauben, Jesus nachzufolgen. Aber wenn wir heute um uns schauen, dann denken manche, ja, das ist schwierig heute. So viel Unglauben. So viel Nachlässigkeit, so viel Gleichgültigkeit. Aber war oder ist die Welt heute so viel anders, wie sie damals war, als Jesus gelebt hat? Ich glaube nicht. Jeder von uns weiß, dass Gottes Wort die Wahrheit ist. Und wenn Gott sagt, er ändert sich nicht, dann kann das, was damals passiert ist, auch heute passieren. Und was Jesus damals tat, geschieht heute genauso wie zu seiner Zeit. Denn Jesus hat den Auftrag von Gott empfangen. Gott hat Jesus gesandt. Gott war derjenige, der Jesus auf diese Welt zu uns sandte und sagte, das und das ist dein Projekt. Das und das sollst du tun. Du sollst die Menschheit wieder erlösen. Und Jesus kam. Wir wissen, wie er kam. In der Grippe, viele achteten ihn nicht, viele beachteten ihn nicht, bis sein Dienst begann. Und Jesus hatte nur 3,5 Jahre Zeit. 3,5 Jahre von dem Zeitpunkt, wo er aufstand und anfing zu lehren. Wie viel mehr Zeit haben wir schon benutzt, um das Evangelium unseren Mitmenschen zu sagen und zu zeigen? Jesus hatte 3,5 Jahre. Und nach den 3,5 Jahren hat er die größte Enttäuschung seines Lebens erlebt. Die Leute, in die er alles investiert hat, die 12 Jünger, verließen ihn alle. Der eine hat ihn verraten, der andere hat ihn 3-mal verleugnet und der Rest ist abgehauen. Keiner ist geblieben. Keiner ist geblieben. Nach 3,5 Jahren und vielen Wundern und Zeichen, die Jesus getan hat, die Jesus durch seine Jünger auch getan hat, nach 3,5 Jahren, muss man sagen, war der Erfolg gleich null, würden wir heute sagen. Das war gleich null. Jesus war am Ende. Er wurde gekreuzigt, die Jünger waren weg, standen von ferne und die Mission Jesus war sozusagen gescheitert. Und oft denken wir heute genauso und denken, ja, wir sind gescheitert, die Kirche ist gescheitert, die Gemeinde ist gescheitert. Aber da fing Jesus eigentlich an, sein Werk und Gott sein Werk weiterzuführen. Und es ist interessant, wie Jesus auferstanden ist, wie er seine Jünger wieder versammelt hat. Die Jünger haben gesagt, wir können es ja nachlesen, als der Meister weg war, lass uns mal wieder fischen gehen. Das kannten sie ja. Das war ihr Beruf. Das war das, was sie gelernt haben. Und Schuster, bleib bei deinen Leisten. Der Meister ist weg, war eine schöne Zeit. Wir haben viel gesehen, aber jetzt gehen wir wieder zurück und arbeiten da, was wir kennen. Und Petrus sagte, wer will mit mir gehen? Und da kam sie und sagte, ich gehe mit dir fischen. Ich gehe mit. Und da sind sie wieder in ihr altes Boot reingestiegen und sind fischen gegangen. Und wir wissen, plötzlich sah Petrus das Gespenst. Ein Gespenst kam über das Wasser. Hatten alle Angst. Petrus sagte, Herr, wenn du es bist, dann heiß mich zu dir kommen. Und so kam Jesus zu den Jüngern. Und so entstand die Gemeinde. Jesus sprach mit seinen Jüngern. Der Heilige Geist fiel und die Gemeinde entstand. Einer sagte mal, Gott hat zweimal Schöpfungsgeschichte gemacht. Die erste Schöpfungsgeschichte, die Gott machte im ersten Buch Mose, die hat ihm nichts gekostet. Er sprach und es wurde. Er sprach, es soll Licht werden und es wurde Licht. Er sprach, die Erde soll sich teilen, das Land und das Wasser, und es tat es. Und Gott schaffte den Menschen, Gott schaffte die Tierwelt, die Pflanzenwelt. Gott schaffte uns alle, so wie wir sind. Es hat ihm nichts gekostet. Aber den ersten Adam, den er geschaffen hat, hat ihm nichts gekostet. Er hat Erde genommen, geformt, eingeblasen und da war der Mensch. Aber der zweite Adam, der hat ihm alles gekostet. Gott, die zweite Schöpfungsgeschichte, die Schöpfungsgeschichte der Gemeinde Jesu Christi, hat ihm alles gekostet. Er musste seinen Sohn geben, seinen einzigen. Er hat nicht drei Söhne, wo er sagen hätte können, ja gut, wenn ich einen verliere, habe ich noch zwei. Es war sein einziger Sohn. Familien, die ein Kind haben. Ein Kind. Und er wusste, wenn ich den gebe, entsteht die zweite Schöpfungsgeschichte. Gott hat seinen Sohn gegeben. Und die zweite Schöpfungsgeschichte, der zweite Schöpfungsakt, hat Gott alles gekostet. Und ich glaube, das sind wir Gott mitschuldig und Jesus mitschuldig, wenn er sagt, lasst uns hinausgehen. Deshalb lasst uns das Gleiche tun, was ich getan habe. Geht hinaus in die Welt und predigt das Evangelium. Tut das Gleiche, was ihr mich habt tun sehen. Und Gott ist derjenige, der uns beruft, der uns ruft, der mit uns zusammenarbeiten will. Gott kann die Welt nicht retten, wenn du und ich nicht bereit sind, mit ihm zu gehen. Gott hat die Möglichkeit gegeben, aber er ist darauf angewiesen, dass du und ich mithelfen, die Ernte einzubringen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, nicht betet, dass die Ernte eingebracht wird. Wir beten, Herr, schick uns die Leute in die Gemeinde. Herr, rette du sie. Herr, tu etwas, damit Erweckung entsteht. Der Herr sagte zu seinen Jüngern, betet für Arbeiter, die bereit sind, die Ernte einzubringen. Gott sucht Menschen, die die Arbeit tun. Jesus sagt, ich tue das, was ich meinen Vater tun sehe. Mein Vater arbeitet, so arbeite ich. Wir sahen Jesus arbeiten, deswegen arbeiten wir. Wir sahen Jesus evangelisieren, deswegen evangelisieren wir heute. Wir sahen Jesus Menschen heilen und deswegen beten wir heute mit Kranken, damit Jesus sie heilt. Und ich glaube, wenn wir wieder da zurückkommen und sehen, diese Verbindung, diese Verknüpfung Gott und Mensch, dann werden wir erkennen, dass Gott wirklich will, dass wir Mitarbeiter werden in seinem Reich. Mitarbeiten. Ich bin in einer christlichen Familie groß geworden. Meine Mutter ist hier heute. Ich habe sie vor 3 Jahren das letzte Mal gesehen. Wir sind seit über 16 Jahren in Afrika. Und wir haben Gott erlebt. Meine Mutter und mein Vater, beide, haben uns im christlichen Glauben erzogen. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich so 5, 6 Jahre alt war und wir morgens zusammen gesessen haben am Tisch und unsere Eltern die 10 Gebote vorgelesen haben und wir sie auswendig lernen mussten. Eins nach dem anderen. Sollst nicht töten, sollst nicht stehlen, sollst nicht Ehe brechen. Vieles haben wir gar nicht verstanden mit 5 Jahren. Aber so allmählich ist das reingekommen. Ich will damit sagen, von früher Kindheit an sind wir im Wort Gottes unterrichtet worden. Aber trotzdem mussten wir selber unsere Entscheidung treffen für Jesus. Wir mussten selber entscheiden, was wollen wir in unserem Leben? Was wollen wir tun? Wollen wir uns selbst dienen? Wollen wir unsere Karriere aufbauen? Oder wollen wir wirklich Gott dienen? Wollen wir nachfolgen, so wie Gott es will? Und ich kann mich noch genau erinnern, hier in diesen Räumlichkeiten 1978, als ich mal hier war mit der Bibelschule zusammen, sprach Gott zu meinem Herzen und sagte, wir sollen aufs Missionsfeld hinausgehen. Und 1979 haben wir unsere ganzen Ersparnisse zusammengepackt, einen alten LKW gekauft, 20 Jahre alt, und sind damit nach Afrika gefahren. Wir haben all das investiert, was wir hatten, und Gott sozusagen zur Verfügung gestellt. Und Gott hat in vieler Weise gesegnet. Ich möchte aber ein Bibelwort lesen heute Morgen und darauf aufbauen, und zwar aus Lukas 19. Lukas 19, Vers 29 und 30. Und möchte das Thema darüber stellen, Evangelisation und Gemeindearbeit, eine göttlich-menschliche Zusammenarbeit. Evangelisation und Gemeindearbeit, eine göttlich-menschliche Zusammenarbeit. Gott arbeitet, ohne Gott können wir nichts tun. Aber Gott kann ohne uns auch nichts tun. Und deswegen sind wir aufeinander angewiesen. Gott ist auf uns angewiesen. Und wir sind natürlich auf Gott angewiesen. Aus eigener Kraft, sagt Paulus, kann ich nichts tun. Und das weiß jeder, der Jesus nachfolgt. Aus eigener Kraft können wir nichts tun. Aber Gott kann ohne uns auch nichts tun. Ohne uns würde die Welt nicht gerettet werden. Lukas 19. Und es begab sich, Vers 29, als er nahte gen Betage und Bethanien und kam an den Ölberg, sandte er seiner Jünger zwei und sprach, geht hin in den Markt, der gegenüber liegt. Und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf welchem noch nie ein Mensch gesessen hat. Löset es ab und bringt es hierher. Jesus hatte ein Bedürfnis. Er wollte auf einem Esel reiten. Jesus hatte ein Bedürfnis, und dieses Bedürfnis war ein Esel. Der Sohn Gottes, der alle Esel geschaffen hat, der alle Pferde geschaffen hat, der das ganze Weltall geschaffen hat, kommt nun und sagt durch seine Jünger zu dem Besitzer, ich brauche deinen Esel. Auf dem möchte ich gerne reiten und nach Jerusalem einziehen. Und Jesus, die Jünger gingen los und haben den Esel gefunden und haben diesen Esel zu Jesus gebracht. Und Jesus auf diesem Esel geritten. Er hätte ja auch einen bei der Schöpfung der Welt für sich reservieren können. Sagen können, das ist mein Esel. Auf dem will ich dann später mal reiten, wenn ich hier auf diese Welt komme. So ein für alle Notfälle was reservieren für sich selbst. Hat er nicht gemacht. Er hätte auch einen erschaffen können. Selbst der Teufel wusste, du kannst aus diesen Steinen Brot erwecken. Er hätte einen Esel schaffen können. Welche Manifestation hätte und auf diesem Esel eingeritten wäre. Aber Jesus ist den ganz natürlichen Weg gegangen. Hat gesagt, ja, er will den Esel benutzen, der schon da ist. Auf dem noch nie einer geritten ist. Müsst ihr mal vorstellen, ich bin ja auch auf Pferden geritten und auch mal auf dem Esel. Wenn ein Pferd nicht eingeritten ist und du setzt dich als Erster drauf, wie lange du dann drauf bleibst. Wie schnell du da wieder runterkommst. Ohne viel zu tun. Du kannst dich festhalten, der Esel oder das Pferd, was nicht gewohnt ist, einen Menschen zu tragen, wird dich ganz schnell abschütteln. Und solch einen Esel wollte Jesus haben. Denn die Bibel sagt, auf welchem noch nie ein Mensch gesessen hat. Also es war noch ein ganz frischer Esel sozusagen. Noch nie einer drauf gesessen. Und diesen Esel wollte sich Jesus nun ausleihen, um nach Jerusalem zu gehen. Gott oder Jesus wollte sich etwas leihen von dem Menschen, von dem Besitzer. Er hat gesagt, leih mir doch mal deinen Esel aus. Das, was du hast, gib es mir, damit ich benutzen kann. Und der Besitzer tat es. Und Jesus ist mit diesem Esel eingeritten nach Jerusalem. Als der Besitzer, kann ich mir vorstellen gut, den Esel wieder zurückbekam, war der Esel ja eingeritten. Er hat einen uneingerittenen Esel Jesus zur Verfügung gestellt und Jesus hat den Esel eingeritten und dem Besitzer wiedergegeben. Der Besitzer hat also sozusagen etwas Besseres wiederbekommen, als was er vorher hatte. Es geht gar nicht so schnell, so ein Pferd einreiten. Es braucht seine Zeit, viel Mühe, viel Arbeit, daran sich gewöhnen. Aber Jesus, wenn wir Jesus etwas geben, er gibt es uns wieder in viel besserer und mannigfaltiger Weise, wie wir es ihm gegeben haben. Gott lässt sich nichts schenken. Und er hat dem Besitzer den Esel wiedergegeben und der Esel war voll gebrauchsfähig jetzt. Er war eingeritten und er konnte ihn gebrauchen. Gott sorgt für uns. Wenn wir Gott etwas geben, gibt es uns wieder. Wenn wir Gott unsere Zeit zur Verfügung stellen, wenn wir merken, wir werden mehr Zeit für unsere menschlichen Belange haben, als wenn wir denken, wir haben keine Zeit, eine halbe Stunde für Gott zu beten oder eine Stunde oder fünf Minuten, weil wir so beschäftigt sind, dass wir morgens nicht mal das Wort Gottes lesen können, weil unser Terminkalender ja voll ist, weil wir ja auch so angespannt sind in unserer Gesellschaft. Und Gott möchte, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Aber ich sage euch, wenn wir Gott unsere Zeit geben, wird Gott uns mehr Zeit geben für unsere familiären und privaten Dinge, wie wir es sonst haben, wenn wir die Zeit, die Gott uns gibt, die 24 Stunden, die Gott uns gibt am Tag, wenn wir die alle für uns verplanen, werden wir nie Zeit haben für Gott. Aber wenn wir sagen, Gott, diese Zeit, die geben wir dir. Und wenn wir das mal anwenden auf den Zehnten, dann würden wir sagen, wir geben Gott 2,5 Stunden. Dann würden manche sagen, ja, 2,5 Stunden ist viel. Ich würde es manchmal auch denken, weil der Tag läuft so schnell vorbei und man denkt, man schafft nichts. Aber Gott lässt sich nichts schenken. Gott lenkt die Bahnen, Gott lenkt die Geschäfte und man merkt plötzlich, ja, ich habe mehr Zeit für mich, als wenn ich Gott diese Zeit nicht gebe. Gott arbeitet mit Arbeitern. Gott möchte, dass wir Arbeiter sind im Reiche Gottes. Und er sucht nach Arbeitern, die für ihn da sind. Manche sind Arbeiter Gottes, aber sind ständig im Urlaub. Arbeiter, der ständig im Urlaub ist, ist für die Firma nichts nütze, weil er nicht da ist. Hat zwar ein Verhältnis mit der Firma, ein Angestelltenverhältnis, ein Arbeitsverhältnis, einen Arbeitsvertrag, aber wenn er ständig im Urlaub ist oder krank feiert, dann ist er für seinen Chef nicht nütze. Und Gott arbeitet. Und er sagt, das, was ich meinem Vater tun sehe, das tue ich auch. Und deshalb geht hin und tut das Gleiche. Deshalb geht hin und evangelisiert genauso, wie ich es getan habe. Und wir sehen, wenn wir das tun, was Gott uns sagt, damit der Segen Gottes in unser Leben fließen. Wir haben unsere Ersparnisse in diesen LKW gesteckt und sind nach Afrika gegangen, 1979. Und wir haben Gott erlebt in vielfacher Weise, wie er uns behütet hat, wie er uns bewahrt hat, mit Gottes Hilfe und mit das Leben mit Gott ist ein Abenteuer, wie wir es heute Morgen schon mal erwähnt haben. Ich war immer ein Abenteurer. Ich wollte nicht so leben, so Stereotyp, so von 8 bis 10, von 8 bis 5, so immer das Gleiche, sodass ich weiß, nächsten Monat ist genau das Gleiche wie diesen Monat. Sondern ich wollte was Aufregendes in meinem Leben erleben. Und ich konnte mir eigentlich nicht vorstellen, wie man als Christ im Reich Gottes, in der Arbeit Gottes, wie Gott einen Abenteurer da gebrauchen kann. Sondern ich dachte, Gott sucht da beständige Leute. Und ich kann euch sagen, nach den 16 Jahren kann man nur Gott danken, dass nicht nur, wie soll ich sagen, die Abenteurer Ideen, die ich hatte, verwirklicht worden sind, sondern dass Gott uns immer weiter, immer größere Abenteuer gibt, wo wir sagen, Herr, hoffentlich wird's nicht schlimmer. Aber von einem Abenteuer zum anderen zu gehen, ist auch interessant. Und ich kann euch sagen, wenn wir Gott so erlebt haben, wie Paulus ihn erlebt hat, wie Barnabas ihn erlebt hat, wie die Jünger ihn erlebt haben, wir erleben ihn auf verschiedene Weise. Jesus am Wasser gewandelt. Das war die Sensation. Petrus hat es auch noch versucht. Aber Paulus hat dreimal Schiffbruch erlitten. Und er war einer der größten Apostel. Er ist nie auf dem Wasser gegangen. Er musste an Land schwimmen. Er hat 14 Tage da auf dem Boot gesessen, nichts gegessen. Ich meine, die müssen schon richtig schlecht gegangen sein, der ganzen Crew. Alles runtergeworfen, Sturm, seekrank, 14 Tage, 14 Nächte, nichts gegessen. Und dann auch an Land schwimmen und von der Schlange gebissen werden. Da kann man sagen, ja, wo bleibt da die Manifestation Gottes in seinem Leben? Aber Paulus, und das Ziel war, ich will das Evangelium verkünden. Ob es mir gut geht, ob es mir schlecht geht. Gute Tage, schlechte Tage. Hunger leiden oder satt sein. Ist alles egal. Aber wir wollen die Arbeit Gottes tun, die er uns aufgetragen hat. Und wenn ich so die Apostelgeschichte gelesen habe, unterwegs, wenn ich mit dem LKW in Afrika fahre, dann kann ich sagen, ich könnte meine eigene Apostelgeschichte schreiben. Und ich glaube, die steht in dem fast nichts nach. Die wäre genauso interessant. Aber was mir immer wieder Kraft gegeben hat, war das, wie Paulus nicht auf die Umstände geguckt hat, nicht auf die Umstände geschaut hat, wie er da nun rauskommen will und rauskommen wird, sondern darauf vertraut hat, dass das Evangelium weitergereicht wird. Denn Jesus hat 3,5 Jahre gearbeitet und er hat nur Jerusalem und Israel erreicht. Aber Paulus wusste, dass das Evangelium bis an die Enden der Erde gehen sollte. Und er hat gedacht, er wird die Enden der Erde erreichen. Und er ist gegangen und er wusste, seine Zeit läuft irgendwie ab. Und er wurde innerlich getrieben, die nächste Stadt zu erreichen, das nächste Land zu erreichen. Und er hat keine Mühe gescheut, ausgepeitscht zu werden, im Gefängnis zu sitzen, verhaftet zu werden, in Aufständen verwickelt zu werden, vor Bürgermeistern und Königen zu sprechen. Sein Ziel war, jedem das Evangelium zu verkünden. So sind wir gegangen. Und ich kann euch sagen, Gott ist ein lebendiger Gott. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, er ändert sich nicht. Er ändert auch die Situation nicht. Wir sind in gleiche Situation gekommen, wie Paulus sie auch erlebt hat. Und ich kann Paulus ganz gut verstehen, wie er sich da wahrscheinlich gefühlt hat. In Aufständen verwickelt zu sein, wo die Leute rufen, bring ihn raus. Und er weiß genau, die wollen ihn da nicht begrüßen, die wollen ihn umbringen. Sein Leben am Ende setzen. Gott hat damals Paulus bewahrt. Und Gott hat uns bewahrt. Gott möchte, dass wir mit ihm arbeiten. Und dass wir ihm das geben, was wir haben. Als wir rausfuhren, bis zum Tag der Abfahrt hatten wir keine finanzielle Sicherung, Absicherung. Unsere Ersparnisse waren in den LKW gegangen, Ausbau, und wir hatten circa noch 3.000 Mark, mit denen wir nach Afrika fuhren. Das war alles. Und bis zum Tag der Abfahrt hat keiner unserer Freunde, Bekannten, auch die Gemeinde, gesagt, gut, wir geben euch ein gutes Gehalt, damit ihr da existieren könnt. Warum, weiß ich nicht. Aber ich wusste eins, Gott hat uns den Auftrag gegeben. Gott hat gesagt, wir sollen da hingehen. Wir sollen rausgehen und das Wort Gottes verkündigen. Und am Tag der Abfuhr, als wir da gestanden haben und uns verabschiedet haben, wurde wurden meine Frau und ich reingerufen von den Ältesten der Gemeinde. Und die haben gesagt, was habt ihr denn für Vorsorge getroffen? Wer unterstützt euch da draußen? Tja, habe ich gesagt, keiner bis jetzt. Wir haben all das getan, was Gott uns gesagt hat. Wir haben all das gegeben, was wir hatten. Aber eine regelmäßige Unterstützung hat uns noch keiner zugesagt. Und da hat die Gemeinde gesagt, gut, wir möchten euch unterstützen mit einem kleinen Betrag. Und dieser Betrag war dann jeden Monat, stand uns dann zur Verfügung. Das war für uns eine Gebetserhörung. Am Tage der Abfahrt wussten wir, Gott hat für uns gesorgt. Gott hat die ganze Zeit für uns gesorgt. Wir sollen uns ja keine Sorgen machen. Und das ist auch das Gute, wenn wir wissen, wir brauchen uns keine Sorgen machen und wir werfen alle Sorge auf Gott, er wird für uns sorgen. Nur wir denken manchmal, er müsste schon eigentlich für uns sorgen. Aber bis zum Tag der Abfahrt hatten wir ja alles, was wir brauchten. Wir hatten ja sogar noch was über. Mit 3000 Mark hätten wir ja auch noch ein paar Wochen vielleicht leben können. Aber Gott hat es dann so geführt. Und da habe ich gesehen, die ersten Versorgungsengpässe, wie Gott sie gelöst hat. Und ich kann euch sagen, 16 Jahre sind wir jetzt da. Das Gehalt wurde auch aufgestockt, weil Gott die Gemeinde gesegnet hat. Wir haben gemerkt, wenn man gibt, gibt Gott wieder. Und ich weiß, dass es auch in unserem Leben so ist. Wir haben gegeben. Von dem bisschen Geld, was wir bekommen haben, haben wir genau den Zehnten und mehr gegeben, weil wir wussten, das ist, was Gott in seinem Wort sagt. Und Gott segnet uns. Gott gibt uns. Er möchte nicht, dass wir zaffern, dass wir knapp sind, dass wir uns Sorgen machen um das tägliche Leben. Denn wir haben ja andere Sorgen. Wir sollen ja das Evangelium verbreiten. Wir sollen ja den Menschen helfen, von ihnen, von Jesus erzählen. Und so sind wir losgefahren. Wir sind in manche Schwierigkeiten gekommen, aber es ist immer wunderbar, wie Gott uns daraus geholfen hat. Den einen Tag standen wir mitten in einem Rebellencamp. In einem Rebellencamp. Wo 3000 Soldaten waren, die da als Rebellen vom Nachbarland sich niedergelassen haben. Aber wir haben es nicht gewusst. Wir sind spät nachts durch den Urwald gefahren und suchten einen Platz, wo wir parken können mit unserem LKW. Da war eine kleine Lichtung, nachdem wir jetzt schon lange gesucht haben. Und da habe ich gesagt, gut, da fahren wir hin, parken wir ab. Und als wir morgens wieder losfahren wollten, unsere Sachen eingepackt hatten, plötzlich wurde unser LKW von 11 Soldaten umstellt, Gewehr im Anschlag, und haben gesagt, ich soll mal rauskommen. Bin ich nicht rausgegangen. So in die Mündung guckst von 11 Gewehren, Maschinengewehren, ich gedacht, ja, was machst du jetzt? Und blieb dann. Und einer von den 11 Soldaten kam dann auf uns zu und sagt, was habt ihr hier gemacht? Ihr steht mitten in unserem Camp. Was habt ihr im LKW? Wir haben gedacht, wir sind Spione. Wir transportieren Waffen für die Gegenseite. Ich sage, ja, du weißt, wenn das Camp hier mittendrin ist, dann weißt du, dass wir gestern Abend hier angekommen sind. Ja, sagt er, jetzt weiß ich. Wir haben euch die ganze Nacht beobachtet. Was macht ihr hier? Und da habe ich erzählt, dass wir Christen sind, dass wir Evangeliumszeitschriften haben und sie verteilen wollen. Und er hat ein bisschen geguckt, meine Frau angeguckt, gesagt, ja, wir glauben euch, ihr könnt fahren. Aber passt auf, das ist gefährliches Gebiet. Das ist gefährliches Gebiet. Gott hat uns bewahrt. Gott steht da. Ein andermal bin ich unterwegs gewesen zu einer Evangelisation. Und das ist auch ein entscheidender Punkt oft. Wenn wir uns aufmachen, für Gott etwas zu tun, macht sich der Feind auch auf, um uns davon abzuhalten. Durch Krankheit, durch Umstände, die in unser Leben plötzlich eintreffen, durch finanzielle Schwierigkeiten, in die wir plötzlich geraten. Er versucht uns, in der Entscheidung abzuhalten. Wenn wir uns entscheiden, ja, ich möchte jetzt da wirklich Gott dienen, ich möchte etwas für Gott tun, plötzlich macht sich der Feind auf. Als ich unterwegs war zu dieser Evangelisation mit dem großen LKW, komme ich an eine Grenze und der Oberstleutnant dort an der Grenze, der die ganze Sache unter Kontrolle hat, sprach mich an und sagte, geben Sie mal Ihren Reisepass, guckte kurz rein, sagt, Sie sind verhaftet, kommen Sie mal mit. Ich sage, wieso denn? Ich gehe doch hier immer ein und aus. Ne, sagt er, ganz ruhig, wir werden das schon regeln. Und dann bin ich in seinen Raum gekommen, da waren noch andere Offiziere. Ja, sage ich, was wird denn mir vorgeworfen? Ja, sagt er, Sie sind ein Spion, Sie arbeiten für die CIA in Amerika und wir haben da Informationen, wir werden Ihre ganze Sache beschlagnahmen, wenn Sie verhaften und dann festsetzen. Und mir plötzlich so kam, ich gedacht, ja, was wird mit unserer Evangelisation? Ich habe noch 5 Tage, 3 Tage muss ich fahren, 2 Tage aufbauen. Ist nicht hier lange zu diskutieren und zu warten. Hä, was tust du? Dann ging das ganze Verhör los, eins zum anderen, da gesessen. Nach 6 Stunden saß ich da immer noch. In der Zwischenzeit wollten sie mich mal auch einsperren. Hat er gesagt zu einem seiner Leute, hol mal den Schlüssel von der Zelle, der muss mal rein. Er war der Meinung, ich rede nicht genug, ich sage ihm nicht genug Informationen, wollten mich mal da so ein bisschen in die Ecke drücken, damit ich gesprächiger werde. So, er kam dann mit dem Schlüssel und versuchte, das Schloss aufzuschließen, das passt nicht. Ja, ist ja nicht schlimm, hat er verkehrt. Nun, geh nochmal, hol den anderen. Gut, komm wieder. Sagte, da ist keiner mehr. Probiert. Er hat gesagt, das geht doch nicht an. Du musst doch die Tür aufgehen. Geschlossen, ging nichts. Naja, sagt er, bleib mal hier sitzen. Dachte, er geht noch weiter mit einem anderen Schlüssel. Hat mir einen Hauptmann abgestellt, der soll auf mich aufpassen, dass ich nicht weglaufe. Und so sind wir da gesessen, bis seine Schicht vorbei war. Am Schiff, 24 Stunden. Seine Schicht war vorbei, wurde ich zur nächsten Shift übergeben. Und sage ich so auf, der nächste Oberstleutnant hat gesagt, die müssen aufpassen. Der darf uns nicht entwischen. Kam neuer Hauptmann, hat auf mich aufgepasst. In der Zwischenzeit wurden die Insassen in der Zelle schon unruhig. Die dachten, wenn der nicht reinkommt, kommen wir auch nicht mehr raus. Ich saß da immer noch, den Schlüssel hat man nicht gefunden. Und mit dem ersten Hauptmann wollte ich ein Gespräch anfangen, aber der war nicht gesprächsbereit, war Moslem. Jetzt kam die zweite Shift, wo ich übertragen in den Büchern Geständnis da unterschreiben. Und haben gesagt, wir können eins machen, entweder Sie gehen wieder nach Hause, also in die Hauptstadt, und da sollte ich dann verhört und verhaftet werden und im großen Gebäude. Dann habe ich gesagt, nee, das machen wir hier ab. Nun war ja die neue Schiff da und der neue Hauptmann, der mich da bewachen sollte, mit dem habe ich wieder versucht, ein Gespräch anzufangen und der war ein bisschen freundlicher. In der Zwischenzeit, könnt ihr euch alle vorstellen, habe ich gebetet. Oh, Kalabashi, Kalabasindi. Der hat immer gedacht, was redet der denn da? Mal leise, mal laut. Und dann habe ich mit ihm angefangen zu reden. Und es stellt sich heraus, nach 10 Minuten, dass er ein Christ ist. Und da habe ich so Hoffnung geschöpft. Habe ich gedacht, ja Herr, das sieht so aus, als wenn du jetzt am Arbeiten bist. Jetzt kommt meine Stunde der Befreiung her. Und nach ungefähr einer Stunde hat der Hauptmann zu mir gesagt, wissen Sie, Herr Wendland, ich verstehe Sie ja gut und habe auch Kinder und Familie. Meine Frau war nicht mit, ich war alleine. Ich will Ihnen helfen. Ich will mal gucken, wie er mir helfen will. Und er sagte nach einiger Zeit, ich gehe mal kurz was essen. Ich komme gleich wieder, 10 Minuten bin ich wieder hier. Das war mit anderen Worten, seh zu, dass du in den 10 Minuten verschwindest. Das habe ich schon verstanden. Und sobald er um die Ecke war, hatte ich ja nun Stunden Zeit, mir die Grenze und die Gewohnheiten der Leute da zu beobachten und anzugucken, wusste ich genau, welche Ecke ich mich da verdrücken kann. Und sie hatten mir noch den Schlüssel gelassen von dem Fahrzeug und so bin ich dann abgehauen. Regelmäßig abgehauen. Nach habe ich gehört, der Hauptmann hat 3 Monate Strafversetzung gekriegt, weil er den Gefangenen hat laufen lassen. Aber es war ihm das wert. Wir sind heute gute Freunde. Und er sagt, dass ich dir geholfen habe. Ich wusste, was sie mit dir machen wollen. Und deswegen habe ich gesagt, egal was, wir beide sind Brüder. Wir beide sind Brüder. Ein Afrikaner. In uns fließt das gleiche Blut. Das Blut Jesu Christi, was uns frei gemacht hat. Und wir konnten zur Evangelisation fahren. Gott hat mächtig gewirkt. Eine 250.000 Leute, 250.000, haben sich dort versammelt und Gottes Wort gehört. Vorher haben sie noch meinen Pass ausgestempelt. Ich hatte keine Arbeitserlaubnis mehr. Mir haben sie die Arbeitserlaubnis entzogen. Mir haben sie das Visa entzogen. Mir haben sie nur noch den Pass gelassen mit dem Stempel, dass ich deportiert bin. Da habe ich gedacht, ist alles egal. Hauptsache mal raus hier, mal weg. Das nächste Wunder muss ja dann auch kommen. Wie soll ich da wieder zurück? Ich muss ja da wieder zurück. Aber damit war es ja noch nicht zu Ende. Als ich dann über die Grenze kam, habe ich ja dort mich dann wieder einbuchen müssen bei der Immigration, bei der Polizei und beim Zoll. Und plötzlich war da ein großer Aufruhr. Kamen Leute rein, gestürmt ins Zimmer, liefen zum Waffenschrank, brüllten da irgendwas, was ich nicht verstand. Jeder griff seine Waffe, aufgeladen mit Munition. Ich sagte nur noch zu meinem Gegenüber, sei, was ist denn hier los? Sag er, seh zu, dass du verschwindest. Ich meine Papiere genommen, rein in den Truck, wollte losfahren, aber war schon alles zu spät. Die Leute haben geschossen, war ein richtiger Aufstand. Waren Räuber, Schmuggler gekommen und die ganze Zoll und die ganze Polizei waren nun im Gange, die Räuber und die Schmuggler da zu verhaften, zu finden, und der ganze Ort brannte, die Leute nahmen Steine, war richtiger Aufruhr. Ich konnte nur noch in meinem LKW reinsitzen und abwarten. Gardinen zugezogen, dass ich nur noch so nach vorne ein bisschen wusste, was ging. Und da habe ich gestanden für 3 Stunden und viele schreckliche Dinge gesehen, wie einem der Kopf gerade vor mir angeschossen wurde, sein ganzer Hinterkopf ging weg, der nächste fing ihn auf, hat ein Handtuch oben raufgesteckt, ihn aufs Moped genommen, weggefahren. Dann hat sich diese ganze Meute von Schmugglern und Dieben nach uns gearbeitet und ich stand ja mitten da drinnen und die Polizei und der Zoll hat meinen LKW benutzt, um sich hinter die Reifen und hinter den LKW zu stellen und zu schießen. Also ich war richtig mittendrin. Ich habe gedacht, Herr, das persönlich, das könnte das Ende sein. Hab so überlegt, ja, wenn es soweit ist, ich bin fertig, ich kann gehen. Aber Gott hat wunderbar bewahrt. Nicht ein Schuss wurde auf dem LKW abgefeuert. Ich meine, viele Schüsse wurden abgefeuert, aber keiner hat getroffen. Keiner hat getroffen, obwohl sie vorne und rechts und hinten überall an den Reifen gelegen haben, die Zollbeamten, und die Räuber geschossen haben. Einige Tote waren da. Häuser brannten, Dächer brannten, Steine wurden geworfen. Als ich das nach 3 Stunden alles so beruhigt hatte, die Polizei konnte die Räuber nicht aufhalten, die mussten sich zurückziehen, stand ich da ganz alleine mitten unter den Räubern und Schmugglern. Und dann kommt einer, der Bandenchef, so auf mich zu und sagte, was machen Sie denn hier als Weißer? So verloren dazwischen sitzen, er hat mich schon die ganze Zeit beobachtet, wusste aber gar nicht, wo er mich da hinstecken sollte. Ja, ich sage, ich will weiter, ich will ins nächste Land. Ich habe Termin da. Ich will Evangelisation. Ja, aber er will mir helfen. Hat er nicht viel verstanden, aber er will mir helfen. Ist zu seinen Leuten gegangen, hat gesagt, also denen müssen wir ihm helfen, raus. Einige waren dafür, andere waren dagegen. Und haben gesagt, kam er wieder zurück zu mir, sagte, hör zu, so und so, sind nicht alle dafür, dass du gehst, aber ich werde einen Plan machen. Du fährst mit mir, hatten Barrikaden aufgebaut, Feuer, wie das so in Aufruhrgebieten dann ist, Reifen brennen, Fässer brennen, Getriebe, Auto werden umgekippt, stehen da alle. Und so war die ganze Straße blockiert. Keiner konnte raus und keiner konnte rein. Die Hauptstadt war abgeriegelt, die war 30 Kilometer entfernt und keiner wollte auch da eingreifen. Sollten mal alle selber erstmal klarkommen und dann wollten sie kommen und gucken, was dann übrig blieb. Und in dieser Aktion hat er mir helfen wollen. Und er sagt, komm, fahr mit deinem LKW 30 Meter vor die Barriere und wenn du siehst, wir nehmen die Barriere weg, dann musst du fahren. Sagt er, egal was sie machen, nur nicht anhalten. Wenn du anhältst, bist du tot. Weil die Leute, die dagegen waren, haben gesagt, die verstehen keinen Spaß. Aber sagt er, ich will versuchen, dass wir einen günstigen Zeitpunkt erwischen, dass du rauskommst. So, sagt er, bist du bereit, das zu machen oder willst du hierbleiben? Und er hat gesagt, ich bin bereit. Ich bin fertig. Also, Agreement war, wenn er die Pforte da aufmacht, ein paar Sachen zur Seite räumt, soll ich losfahren, egal was passiert. Ob geschossen wird, ob brennende Sachen kommen, ob Steine geworfen werden, ob die Leute sich vor den LKW stellen, sagt er, nur fahren, nicht anhalten, sonst bist du tot. War ja einfach, war ja nicht schwierig zu begreifen. Und kurze Zeit später, bei 5 Minuten war so ein Zeitpunkt, die wurden da immer ausgetauscht an der Bewachungslinie, kam neue hin und da sah ich, wie er mit denen redete und da dachte ich, jetzt wird es soweit sein. Motor schon alles gelaufen gehabt und dann bin ich losgefahren. Als die Dinger da zur Seite gingen, losgefahren. Dann die einen waren ein bisschen weggegangen, die kamen wieder, haben gebrüllt und gemacht, aber ich habe nichts mehr gesehen, als nur die Pforte war nicht breit, da durchzufahren. Waren Flammen da, Reifen brannten und Benzinfässer oder Dieselfässer, Altöl, alles war da, was brannte und brennbar war, war da auf der Blockade. Aber sie räumten das so ein bisschen weg. Bin ich durchgefahren. Hat es noch ein bisschen geklackt, so ein paar Steine ans Container ran, an ein Auto, aber solange man das Gefühl hat, das rollt, dachte ich, das ist gut. Und dann sah ich, der Hänger und alles kam durch die Barriere durch, war ich unterwegs. Er sagte mir noch eins. Sagt er, 500 Meter weiter haben wir noch eine Barriere. Sagt er, mit denen habe ich noch nicht geredet. Aber sagt er, ich gebe dir einen Rat. Wenn du da kommst, sagt er, fährst einfach durch, egal was passiert. Das Gleiche. Wenn du anhältst, bist du tot. Wenn du weiterfährst, hast du geschafft. So, jetzt kam ich ja da allmählich hin. Ich hatte schon ein bisschen Geschwindigkeit drauf. Und dann sah ich das. Ungefähr 15, 20 Leute standen da, Arme hoch, wollten mich anhalten. Und Tonnen, Fässer, Reifen brannte, so das übliche Bild. Und da habe ich dann gesagt, wo ist jetzt die günstigste Lücke, wo ich mit wenigsten Schaden durchfahren kann? Und als ich immer näher kam, die Worte waren ja, anhalten und sterben oder weiterfahren und leben. So, jetzt warst du da, hinter dem Steuer. Alle standen auf der Straße. Ich habe gedacht, Mann, wenn die nicht zur Seite springen, ne, was wird geschehen? Und kam immer näher, 50 Meter, aber noch gar keiner gerührt. 30 Meter, noch keiner gerührt, jeder hat gedacht. Aber dann haben sie gemerkt, mit der Geschwindigkeit, wie ich ankam, war keine Möglichkeit mehr für mich zu bremsen. Der meint es ernst. Und als ich so 5 Meter dran war, da stob die Menge auseinander. Und eine Lücke habe ich gefunden, wo nicht gerade so ein Zementfass stand, wo der ganze LKW kaputt ging, so ein leeres Fass. Das habe ich vorne mitgenommen. Dann bin ich durch die Barriere durchgefahren. In 30 Kilometer kam ich in die Hauptstadt. Dort war alles abgeriegelt von Soldaten. Die haben mich gleich wieder verhaftet. Aber nicht im bösen Sinne, sondern die wollten jetzt wissen, was ist da eigentlich los? Ich war der Erste, der aus der Stadt kam. Ja, ich habe ihnen versucht, das zu erklären, aber was ich nicht wusste war, dass hinter meinem LKW ein Einheimischer, der auch da gesessen hatte, an der anderen Grenze, gemerkt hat, da geht ein LKW los, da muss ich hinterbleiben. Und er war so dicht hinter dem Anhänger, dass ich in meinem Rückspiegel den im Winkel gar nicht gesehen habe. Und er ist immer mitgefahren. Und der kam und hat dann zu seinen eigenen Leuten erklärt, was ich da gemacht habe und was war. Da haben sie gar nicht mehr lange gefragt, haben gesagt, ich kann weiterfahren und haben sich dann mit ihm unterhalten. Wie gesagt, das war der Weg zur Evangelisation. Und ich war froh, dass Gott, Amen, das ist die Gnade Gottes. Das ist nicht, was wir können und was wir machen können, sondern das ist, wenn wir darauf vertrauen, was Gott durch uns oder durch andere tun kann. Und da hatten wir diese Evangelisation, die war so gesegnet, so gut, aber der Tag des Endes kam. Und ich wusste, mein Reisepass ist abgelaufen, ausgestempelt, keine Rückreise. Und ich musste ja wieder zurück. Tja, da denkst du, was wird Gott jetzt machen? Was wird Gott machen? Es ist ein Abenteuer. Immer wieder was Neues. Der Chef. Und als ich wegguckte, guckt er gerade mich an. Und ich denke, na, jetzt hat er mich schon erkannt. Aber es war so, als wenn sein Blick durch mich durchging. Und bin ich wieder zurückgegangen, meinen Pass da eingegeben, die haben gar nichts gemerkt, noch gar kein Visa geguckt, abgestempelt, wieder zurück. Mit dem großen LKW in einer halben Stunde durch beide Grenzen durchgefahren. Konnte ich gar nicht glauben. War selbst in guten Zeiten kaum möglich. Wie viel mehr in schlechten, wo du kein Visa hast, wo alles weg ist und wo sie dich suchen. Tja, so bin ich nach Hause gefahren. kam ich an. Habe ich unseren Bekannten angerufen in dem Land und habe gesagt, ich bin wieder da. Ich sage, wie ist denn das möglich? Ja, ich sage, ich weiß auch nicht. Ich sage, aber da war überhaupt, sag er, wo bist du reingefahren? Ich sage, wo ich immer fahre. Ich sage, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich sage, aber ging alles so easy. Ich sage, unmöglich. Ich sage, wir haben Leute, die wollen, die stehen da seit 11 Uhr, 10 Mann von der SS, die wollen dich gefangen nehmen. Ich habe von der Kirche, hat er 5 Leute über die Grenze geschickt, die mich aufhalten sollten, dass ich über eine andere Grenze reinfahre. Ich sage, ich habe beide nicht gesehen, die Freunde und die Feinde nicht. Ich sage, das ist unmöglich. Wenn die das rauskriegen, dass du da durch bist, die kommen heute Nacht und holen dich ab. Ich sage, ich kenne sie, ich weiß, die suchen dich. Die suchen dich. Gott hat wirklich ein Wunder gemacht. Was für ein Wunder, weiß ich nicht. Jedenfalls, die Freunde, mit denen ich dann geredet habe, die haben gesagt, wir standen seit 11 Uhr an der anderen Grenze, an einem Punkt, den ich gut kenne. Haben gesagt, wir haben immer geguckt auf deinen LKW. Du bist nie vorbeigefahren. Ich habe auf meinen Fahnenschreiber geguckt. Ich sage, um 12 Uhr war ich an der Grenze und um 12:30 war ich durch. Ich sage, ihr müsst mich gesehen haben. Ich sage nicht. Und am Abend haben die an der Grenze gedacht, der muss doch durchgefahren sein. Das geht doch nicht an. Die hatten ja Informationen, dass ich komme. Die haben gesagt, der ist hier durchgefahren. Alle Papiere nochmal durchgeguckt und tatsächlich haben sie meinen Namen gefunden. Haben gesagt, wer hat das genehmigt? Derjenige war natürlich abend dran. Jetzt gleich los, mich suchen. Wir wussten ja, wo ich wohne, Adresse da. Und in der Zwischenzeit war ich schon wieder weg. Kamen sie an, wollten mich da festnehmen und haben mich aber nicht mehr gefunden. War schon wieder in der nächsten Stadt, bis die Sache geklärt war. Aber Gott bewahrt einen. Gott bewahrt einen in so guter und großartiger Weise, wo ich nachher gesagt habe, ja, das ist fast wie bei Elia und Elisa. Wir wissen nicht, die haben den LKW nicht gesehen. Da gibt es ein besonderes Tor, wo ich nur durchfahre. Da fahren normalerweise nur die Botschaftsleute durch. Aber weil der LKW so groß ist, kann er in diese anderen Tore nicht reinfahren. Müssen sie das extra aufschließen, das Tor. Und die werden nur geschlossen, hat jeder einen Schlüssel. Der Zoll hat einen Schlüssel und einen Schlüssel hat die Polizei. Und beide müssen kommen und das Tor aufschließen. Und das haben sie gemacht. Und haben nicht gewusst, haben mich vielleicht gesehen, es war ja nicht ein Geist, der da durchgefahren ist, aber haben nicht gesehen, dass das derjenige war, den sie gesucht haben. Und so bin ich durchgekommen. Und Gott hat seine Hand darüber gehalten und uns bewahrt, dass wir das Evangelium weiter verkünden konnten und zur nächsten Stadt gefahren sind. Und da sage ich, Gott guckt und passt auf uns auf. Keine Angst haben. Paulus saß im Gefängnis. Was hat er gemacht? Hat gesungen. War ihm bestimmt nicht zumute, dass er im Stock war, geprügelt worden ist. Und dann hat er gesungen. Und alle haben sich bekehrt. Die Mauern sind gefallen, keiner ist weggelaufen. Unmöglich. Lass heute mal im Gefängnis die Türen auf und warte dann, ob da noch alle da sind. Wird wahrscheinlich keiner mehr da sein. Wenn alle abhauen. Aber wenn Gottes Eingreifen da ist, Gott macht Dinge, die für uns unmöglich sind. Und deswegen bin ich so froh, dass wir einem Gott dienen, der sich nicht ändert. Der nicht heute gnädig ist und übermorgen nicht mehr gnädig ist, sondern der immer der gleiche bleibt. Gestern, heute und in Ewigkeit. Gott ist derjenige, der uns auch freisetzen will. Nochmal zurück zu dem Bild, zu der Geschichte des Esels. Jesus hat den Esel von dem Besitzer bekommen. Aber der Esel war angebunden. Und sie mussten ihn losbinden. Und viele Christen sind angebunden an gewissen Dingen und müssen losgebunden werden, damit sie frei sind, für Jesus zu arbeiten. Fressen ihr tägliches Heu, was sie vorgesetzt bekommen, aber sind nicht frei. Der Esel musste losgebunden werden von dem Pfahl, an den er angebunden war, um wirklich in die Freiheit zu kommen. Und Gott sucht nach Menschen, die sich losbinden lassen, die sich ihm zur Verfügung stellen, die mitgehen, die er in die Freiheit führen kann. Was der Herr leiht, gibt er immer wieder. Er hat von Petrus das Boot geliehen, als er gepredigt hat, gesagt, Petrus, nimm mal das Boot, ruder mich mal ein Stück raus. Ich möchte mal hier predigen. Und Petrus hat ihm sein Boot zur Verfügung gestellt und hat ihn herausrudern müssen. Und danach, als Jesus gepredigt hat, sie gesegnet hat, hätte Petrus ja sagen können vorher, ja, also mein Boot, da will ich jetzt fischen gehen oder das muss ich reparieren für heute Nacht. Das kann ich jetzt nicht dir zur Verfügung stellen. Aber Petrus tat es. Und Jesus, wir kennen die Geschichte. Als Jesus fertig war, hat er gesagt, geh raus, denn wir hatten die ganze Nacht nämlich nichts gefischt. Wir waren dabei, ihre Netze zu reparieren und zu säubern. Und als sie dann rausfuhren, Jesus sagt, wirf das Netz zur Rechten, haben sie den Fischzug ihres Lebens gemacht. So viel Fische eingezogen, dass das Netz nicht groß genug war und dass sie Hilfe brauchten, um überhaupt an Land zu kommen. Jesus hat ihr Boot geliehen und hat ihnen das Wunder ihres Lebens gegeben. Petrus hat sein Boot losgemacht und gesagt, gut, ich stelle es dir zur Verfügung, Herr. Und er wurde dadurch gesegnet. Und das ist ein wichtiger Schlüssel in unserem Leben, dass wir das, was wir lieben, das, was wir am meisten festhalten, Gott geben sollen. Denn Gott wird es uns zurückgeben. Gott braucht es nicht. Aber Gott möchte, dass wir ihm das geben. Gott gehört alles. Er hat uns die ganze Welt gegeben und jetzt sagt er, gib mir deinen Esel, gib mir dein Boot. Er sagt zu dem Jungen, gib mir deine 2 Brote und 5 Fische. Jesus hätte doch, anderweitig die Menschen ernähren können, als von so einem kleinen Jungen noch das zu nehmen, was er noch mitgebracht hatte. Er war ja der cleverste von allen. Die anderen sind ja nur nachgelaufen. Aber er hat noch gedacht, ja, ich muss noch was mitbringen. Seine Mutter hat ihn noch versorgt. Er hat gesagt, wenn das länger dauert, habe ich wenigstens noch was zu essen. Und jetzt kommen die Jünger und Jesus und sagen, bring mal das her. Das hat er zur Verfügung gestellt. Und was wurde daraus? Die größte Speisung, die die Geschichte der Menschheit erlebt hat. Aus 2 Broten und 5 Fischen. Aber hätte der Junge es behalten, wäre er satt geworden. Und die 5000 Männer und Frauen und Kinder wären ja dann wesentlich mehr gewesen sein, wären alle hungrig geblieben. Aber das ist Gott. Er sagt, gib mir, was du hast, dann gebe ich dir so viel zurück, dass du genug hast und der Rest auch noch. Der Esel, das Boot, das Sandwich, der Hamburger, McDonald's. Aber Gott ist nicht interessiert nur an diesen Dingen, sondern Gott sagt, er ist am meisten interessiert an uns selber. Ein lebendiges Opfer, sagt Paulus in Römer. Wir sind ein lebendiges Opfer für Jesus, für Christus. Und das heißt, unser ganzes Leben, unser ganzes Sein soll ein Opfer sein für Gott. Im Alten Testament haben sie geopfert. Was haben sie geopfert? Leichen. Die wurden erst geschlachtet und dann haben sie geopfert. Im Neuen Testament sind wir lebendiges Opfer. Gott ist nicht interessiert an toten Menschen, sondern Gott ist interessiert an lebendigen Menschen. An mich und an dich und an der ganzen Welt, die um uns herum ist. Und deswegen möchte Gott, dass er uns gebraucht. Die göttlich-menschliche Zusammenarbeit. Gott reicht die Hand. Wir müssen sie ergreifen. Wir reichen ihm die Hand, er ergreift unsere Hand. Und zusammen bringen wir die Ernte ein. Zusammen werden wir Gott in vielfacher Weise erleben. Noch ein Punkt zum Schluss und dann will ich schließen. Als Jesus seine Jünger ausgesucht hat, da lesen wir in der Bibel und er betete die ganze Nacht. Das war ja schon was. Er hat also nicht nur so einfach das leicht genommen, sondern er hat sich gesagt, das ist eine wichtige Entscheidung, die ich treffe. Ich werde eine ganze Nacht beten. Und dann werde ich mir morgen die Jünger, die Menschen aussuchen, die mit mir gehen sollen. Und indem er die ganze Nacht gebetet hat, das sind 12 Stunden, kann man so sagen, ne? Tag 12 Stunden, Nacht 12 Stunden. Kann man sagen auch, dass er für jeden der Jünger eine Stunde gebetet hat. Für den Judas eine Stunde, für den Petrus eine Stunde, für den Jakobus eine Stunde. Und am Morgen war es nun soweit. Nach seinem ernstlichen und aufrichtigen Gebet, die ganze Nacht, hat er sich die Jünger geholt. Und wenn wir so lesen, wie er sich die Jünger geholt hat, dann denkt man, ja, Mensch, da hat er ja eigenartige Charaktere zusammengekriegt. Hätte er dafür die ganze Nacht beten brauchen? Ich meine, die Leute da zu finden, da brauche ich doch nicht die ganze Nacht für beten. Das war ja nicht schwierig. Da hat er den Judas gefunden. Tja, dem hat er den Geldbeutel anvertraut. Das war der Dieb. Meinen Dieb zu finden, da brauche ich ja nicht eine Stunde für beten. Da hat er den Petrus gefunden. Der hat ihn verleugnet. Der hat gesagt, den kenne ich gar nicht. Mit dem habe ich nie zu tun gehabt. Bringt mich ja nicht mit der Gemeinde in Verbindung. Bringt mich ja nicht mit dem in Verbindung. Ja nicht mit dem Pastor da in Verbindung. Oder mit der Bewegung. Die kenne ich nicht. Da habe ich nichts mit zu tun. Ich komme von ganz woanders her. Da hat er den Thomas gefunden. Der hat immer gedacht, ob das alles so stimmt, was er mir da sagt. Ich meine, das kann man ja auch anders sehen. Das kann man ja auch bestimmt anders erklären. Das ist gar nicht so einfach. Und wenn du so alle durchgehst, dann muss man sich sagen, tja, war das wert, dass er sich 12 Stunden die ganze Nacht um die Ohren gehauen hat, nur um diese Charaktere da in seine Nachfolge zu rufen? Aber es ist interessant, wen Gott ausgesucht hat. Ganz normale und einfache Menschen. Wie du nicht. Viele von uns können sich mit solchen Menschen identifizieren. Und Gott hat, Jesus hat in dieser Nacht gebetet, dass die Menschen, die er sucht und die er, für die er gebetet hat, dass die treu bleiben, dass die verändert werden, dass die das verstehen, was er ihnen erklären will. Und er wusste, dass er immer mit solchen Menschen zu tun haben wird. Aber er wusste eben auch, dass diese Menschen verändert werden können. Und dass das Evangelium nicht nur für Intellektuelle, für die Großen, für die Verständigen da ist, denn dann hätten so viele von uns gar keine Chance, mit einbezogen zu werden. Aber Jesus hat uns da gezeigt, dass er jeden gebrauchen kann. Auch ein Petrus, auch ein Thomas, ein Bartholomäus, jeden. Und als sie ihn alle verließen, hat Jesus nicht aufgegeben. Als die Kraft zu Pfingsten kam, hat keiner ihn mehr verleugnet. Petrus, der ein paar Wochen vorher noch nichts mehr damit zu tun haben wollte, der ließ sich ins Gefängnis werfen. Als ihm angedroht haben, wenn du nochmal davon redest, kommst du wieder rein, hat er gesagt, interessiert mich überhaupt nicht. Jetzt komme ich raus und ich werde gleich wieder anfangen zu predigen. Gott hat ihn verändert. Gott hat ihn total verändert. Und das war der Punkt. Er ging an die Tempelspforte und er sagt, ich habe nichts. Gold und Silber, was die Armen und die Kranken und die Lahmen erwarteten, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu stehe auf und wandle. Und der, der jahrelang da gesessen hat, frustriert war, stand auf und ging. Und das, kann ich sagen, haben wir so viel Weise erlebt, wie Gott Menschen zu sich zieht. Ich komme gerade aus einer Evangelisation in Dakar. Wie Gott dort in einem Land, das zu 95% Moslem ist, wenn du da freitags auf die Straßen gehst, da kannst du nicht mal Auto fahren, von 2 bis 3. Da sitzen die Leute auf der Hauptstraße, in den Nebenstraßen und gucken und beten, rollen ihr Teppich aus, das ist alles still. Tausende, Zehntausende von Leuten in der Hauptstadt, Hunderttausende vielleicht, überall, wo Moscheen stehen, beten. Egal, was du machst, da fährt ihm nichts mehr. Das war auch ungewohnt für mich. Wir waren zusammen da, Clemens und ich. Wir haben gesagt, ja, wir wissen ja nicht, was hier noch passiert. Wir gehen uns mal lieber in so einen Eiscafé rein und warten mal ab, bis das alles hier vorbei ist. Und habe ich so gedacht, ja, die beten ihren Gott an. Egal, was passiert. Ob vor der Litfaßsäule, ob vor dem parkenden Auto, ob vor der Moschee, ob auf der Hauptstraße. Es war allen Menschen egal. Aber als dann die Evangelisation losging und einer von ihnen, der gar nichts damit zu tun haben wollte, seine Frau und die Tochter kamen und unter dem Wort saßen und die Tochter war 13 Jahre taubstumm. und anfing zu sprechen und zu hören, lief sie zu ihrem Mann, der in der Seitenstraße geparkt hat und Radio Frankreich gehört hat. An die Scheibe geklopft und hat gesagt, unsere Tochter kann reden und hören. Ich sagte, das kann nicht wahr sein. Ich sagte, wieso denn? Ich sagte, die haben dafür gebetet und sagte, und plötzlich fing unsere Tochter an zu reden. Er aus dem Auto raus, die Tochter angeguckt, konnte mit ihr reden und sie hören, ist auf die Plattform gekommen und hat Zeugnis gegeben von dem, was Gott getan hat. Hat gesagt, ich bin ein stolzer Moslem. Ich bin ein stolzer Moslem. Aber was hier passiert, das verstehe ich nicht. Ich freue mich. Aber was ist das? Reinhard fragte ihn, wer hat deine Tochter geheilt? Sagt er, dein Gott und mein Gott. Dein Gott und mein Gott. Nein, Jesus Christus hat deine Tochter geheilt. Nach diesem Erlebnis hat sich die Menge verdoppelt am nächsten Tag und wieder verdoppelt, weil die Leute gemerkt haben, das, was wir predigen, das, was sie hören, ist nicht nur totes Wort, sondern ist das, wo jedes Menschenherz verlangt. Ist nicht die Rituale, die wichtig sind, ob du nun in diese Richtung betest, dreimal am Tag oder fünfmal am Tag, sondern ist das die Kraft Gottes. Und als er die Kraft Gottes wirkbar und wirksam vor seinen Augen gesehen hat, da hat er gesagt, ja, also ich komme morgen wieder. Ich bin interessiert daran. Ich möchte deine Adresse haben. Ich möchte mehr davon wissen und hören, was Gott tut. Es gibt Menschen auf der Welt, die haben noch nichts gehört vom Evangelium, weil andere es mit dem goldenen und silbernen Löffel immer gefüttert kriegen. Andere, die wissen nichts davon. Und ich weiß, dass Gott die Türen aufgemacht hat für solche Länder und für solche Herzen, dass sie das empfangen können, was Gott will. Heute Morgen können wir alle unsere Entscheidungen neu festmachen mit Gott und sagen, ja Herr, ich stelle dir meinen Esel zur Verfügung. Ich stelle dir das zur Verfügung, was ich habe. Ich möchte meinen Esel losbinden. Das, was mich festhält, noch zurückhält, das möchte ich dir übergeben. Meine Tradition, das, was ich festhalte, möchte ich dir zur Verfügung stellen, damit du es verwenden kannst und dass Gott es segnen kann. Der Segen durch mein Leben fließen kann. Lass uns aufstehen und eine Weile im Gebet verharren. Beten, und ich möchte auch fragen, wer da bereit ist. Halleluja. Wer bereit ist, den Ruf Gottes, der heute Morgen an sein Herz ergangen ist, und er weiß in seinem inneren Leben ganz genau, ja Herr, ich möchte mich losbinden lassen von Dingen, die mich festhalten. Ich möchte dir das zur Verfügung stellen, was ich lange für mich zurückgehalten habe, damit du es segnen kannst. Ich möchte wirklich eine neue Entscheidung für dich treffen. Eine neue Hingabe machen. Und sagen, Herr, hier bin ich. Gebrauche du mich. Ich möchte jeden, der das heute in seinem Herzen verspürt, dass er weiß, ja, der Herr hat heute zu mir geredet. Den möchte ich dann nach vorne bitten. Und wir wollen für dich beten, dass Gott dich segnet, dass Gott dich gebraucht, dass Gott dich neu ausrüstet. Und während die Leute kommen, bitte ich die Gruppe, dass sie leise mit uns spielt und singt in der Anbetung. Halleluja, Jesus. Danke.